Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Was geht einem durch den Kopf, wenn man hört oder liest, die Rohstoffe auf unserem Planeten werden knapp? Bei mir löst das ja so eine Art Leere im Kopf aus, muss ich zugeben. Ich denke mir dann so, ja, ist blöd. Und jetzt? Ich bin Peter Kreiner, Galileo-Reporter und Chef vom Dienst und habe einen Kollegen, bei dem dieser Satz was ganz anderes auslöst. Der liest sowas und denkt sich dann, wenn auf unserem Planeten die Rohstoffe knapp werden, warum holen wir dann nicht einfach die Rohstoffe aus dem Weltall? Solche genialen Gedanken hat mein Kollege Jakob Wasshuber und der hat sich dann auch gleich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich freue mich, dass er jetzt Zeit hat, uns davon zu erzählen. Hallo Jakob.
Hallo Peter, hallo.
Ist das Thema denn wirklich so entstanden, wie ich es mir gerade vorstelle?
Also es war jetzt nicht meine Idee, Rohstoffe im All zu suchen. Ich habe dieses Thema, also man sagt dazu auch Space Mining, also Weltraumbergbau. Ich habe das immer wieder mal gelesen über die letzten 2-3 Jahre. Ja, da planen Firmen, Rohstoffe aus dem All abzubauen. Und für mich klang das immer nach Science Fiction. Also ich dachte mir, ob wir das noch jemals erleben werden. Ich habe es einfach bezweifelt. Und dann habe ich vor einem halben Jahr mal wieder ein paar Artikel dazu gelesen. Und auf einmal war das Ganze nicht mehr so unkonkret. Das war schon relativ konkret. Da stand schon relativ genau, ja, diese Agentur und diese Agentur plant das und das. Und nicht irgendwann, sondern sogar schon nächstes Jahr geht's los damit. Genau, und dann habe ich mal angefangen, mich ein bisschen tiefer rein zu recherchieren in dieses Thema und habe da einen Film darüber gemacht.
Und jetzt, bevor du uns ganz genau erklärst, um welche Agenturen und so weiter es da geht, ich glaube, nicht jeder kann mit dem Begriff Space Mining oder Rohstoffe aus dem All was anfangen. Vielleicht für die, denen es so geht wie mir, die da eher eine Leere im Kopf haben, worum geht's da eigentlich?
Ja, also Space Mining ist eigentlich im Grunde auf Deutsch gesagt Weltraumbergbau. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, es geht darum, dass Menschen im All Rohstoffe abbauen und zwar für 2 verschiedene Zwecke. Einerseits werden die Rohstoffe, die im All abgebaut werden, benutzt vor Ort, zum Beispiel im Mond auf dem ersten Schritt, um am Mond diese Rohstoffe, die man dort findet, gleich wieder weiterzuverwenden für die Raumfahrt. Und in einem weiteren Schritt, der aber noch etwas weiter in der Zukunft liegt, ist auch geplant, diese Rohstoffe wieder zurück zur Erde zu bringen. Also diese 2 Arten von Space Mining gibt es. Zuerst einmal werden die Rohstoffe vor Ort verwendet, auf dem Mond im ersten Schritt und später einmal sollen sie auch mal wieder zurück auf die Erde gelangen.
Jetzt sind wir natürlich noch nicht auf dem Mond, aber der Gedankengang ist quasi, wenn wir irgendwann mal eine Station auf dem Mond haben, dass wir dann quasi auf dem Mond auch keine Ahnung, Wasser abbauen können oder sonst irgendwas oder ich glaube auch Helium und so weiter, um dann irgendwie noch mehr daraus zu machen. Liege ich da richtig?
Genau, also okay. Was ich auch am Anfang, ich dachte am Anfang bei Space Mining, es geht um Rohstoffe, die gibt es hier gar nicht auf der Erde, das sind exotische Rohstoffe, das sind Rohstoffe, die wir noch nicht kennen. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, die Rohstoffe, um die es da oben geht, die kennen wir alle. Es geht in erster Linie um Wasser. Wasser ist, also wenn wir zum Mond sprechen, Wasser ist wahnsinnig wertvoll auf dem Mond. Denn alles, was wir auf den Mond bringen wollen, müssen wir Stand jetzt noch von der Erde mit nach oben fliegen. Wasser, 1 Liter Wasser kostet auf dem Mond umgerechnet ungefähr $40.000, also den mitzunehmen.
Das ist recht viel.
Das ist eine Menge Geld und in der Raumfahrt geht es auch genauso immer um Geld, wie ich erfahren habe, auch wenn da wahnsinnig große Agenturen dahinter stehen. Es ist einfach sehr, sehr kostspielig. Und deshalb ist das Wasser wahnsinnig begehrt und am Mond gibt es wahnsinnig viel Wasser, vor allem auf den Polen des Mondes, also im Norden und im Süden. Und da will man in einem ersten Schritt mal probieren, mit speziellen Rovern dieses Wasser zu bergen. Also das ist in Form von Wassereis, also gefroren enthalten und das will man eben quasi aufbohren, das will man abbauen und dann zu einer Mondsiedlung, Mondstation bringen, um es dort zu schmelzen in einem ersten Schritt und dann aus dem Wasser einerseits das Wasser zu nutzen, damit Astronauten etwas zum Trinken haben und andererseits das Wasser einfach in die Grundbestandteile aufzuteilen. Das ist nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff können Astronauten verwenden, um zu atmen und der Wasserstoff ist ein super Mittel, um daraus Raketentreibstoff herzustellen. Also geplant ist, aus Wasser quasi einerseits zu trinken, andererseits zu atmen und andererseits auch damit wieder zukünftig Raketen zu betreiben.
Wo bist du denn hingefahren, um das rauszufinden?
Genau, ich bin in ein Land gefahren, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich dort lande, wenn es ums Thema Weltraumbergbau geht.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar in Europa ist tatsächlich ein ganz kleines Land Vorreiter in Sachen Space Mining, und zwar das Großherzogtum Luxemburg. Luxemburg.
Luxemburg, wirklich? Okay.
Luxemburg, das kleine Luxemburg, 600.000 Einwohner. Ich dachte mir auch, die werden wohl mit Weltraum nicht viel am Hut haben, und da lag ich sowas von falsch.
Ich frage mich, mit was die überhaupt was am Hut haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich entschuldige mich bei allen Luxemburgern da draußen, aber ich weiß wirklich so wenig über das Land, dass die was mit Weltall zu tun haben, okay, das ist überraschend.
Wusste ich auch nicht, muss ich gestehen, und habe in meiner Recherche erfahren, dass Luxemburg schon eine etwas längere Tradition mit Weltraumthemen hat. Wahnsinnig viele Satelliten, eine der größten Satellitenfirmen, kommt aus Luxemburg. Also viel von dem, was wir heute auf der Erde haben, verdanken wir Luxemburg mit Kommunikation, Navigation. Da hat Luxemburg eine ganz eine Vorreiterrolle gespielt.
Dass die überhaupt so viel Platz in diesem kleinen Land haben. Wahnsinn.
Ja, es spielt sich ja im All ab.
Ja,
also Luxemburg hat eigentlich alles, was man benötigt. Da werde ich später noch ein bisschen genauer darauf eingehen, bis auf einen Weltraumbahnhof. Also man hat mir gesagt, der Weltraumbahnhof ist das Einzige, was Luxemburg nicht besitzt, aber an allen anderen Punkten der Wertschöpfungskette der Raumfahrt ist Luxemburg tatsächlich involviert. Mhm. Und ich habe da rausgefunden, da gibt es auch eine nationale Raumfahrtagentur, die Luxembourg Space Agency, und die ist dafür verantwortlich, Space Mining in Luxemburg voranzutreiben. Das ist eine Agentur, die ist noch nicht sehr groß, die gibt es auch erst seit ein paar Jahren, weil erst seit ein paar Jahren hat Luxemburg sich zum Ziel gesetzt, wirklich auch mit einem kommerziellen Hintergedanken Geld mit Space Mining zu erwirtschaften. Und da wurde diese Agentur gegründet, die ist dem Wirtschaftsministerium unterstellt, und die bekommen ganz, ganz, ganz viel Geld, zwischen 200 und 300 Millionen, um damit Space Mining voranzutreiben. Also die locken quasi Firmen an. Ich habe immer wieder gelesen so Begriffe wie, das soll das Silicon Valley Europas werden im Space Mining. Die haben jetzt ungefähr schon um die 50 Betriebe angelockt, die sich in Luxemburg angesiedelt haben, die tatsächlich an Weltraumthemen arbeiten. Genau, und da habe ich diverse getroffen.
Das hört sich schon so real an. Also ich hätte wirklich gedacht, dass wir da eigentlich noch so von was ganz Fiktivem sprechen, was dann eventuell irgendwann mal wie in Science-Fiction-Filmen überhaupt mal passieren kann. Aber so wie du es gerade beschreibst, hört sich das echt so an, als ob da wirklich schon ganz konkret irgendwo Leute an ganz konkreten Sachen arbeiten.
Es ging mir genauso wie dir. Und deshalb dachte ich anfangs auch, puh, daraus auch vielleicht einen Film zu machen, etwas schwierig, was will man zeigen? Und dann habe ich mal auch mal eine erste Anfrage an diese Luxemburger Weltraumagentur gestellt, mit der Frage, wir würden gerne einen Film darüber machen, was könnte man denn schon zeigen? Gibt es denn schon etwas? Und die haben mir schon eine Liste an Unternehmen geschickt. Ja klar, das ist hier alles schon in Mache. Das kann man alles filmen. Man kann hier, wir haben die und die und die, und die Firma. Was wäre denn interessant für euch? Und da wurde ich zum Beispiel schon relativ schnell an eine Firma vermittelt. Da ist nichts mehr unkonkret. Die fliegen nächstes Jahr auf den Mond mit einem Rover. Also da habe ich eine Firma besucht.
Luxemburg fliegt nächstes Jahr auf den Mond?
Genau, könnte man so sagen, beziehungsweise Luxemburger Mondrover, die in Luxemburg entwickelt werden.
Spannend.
Die durfte ich besuchen. Das ist eine Firma, die hat Mutterkonzern in Japan, hat noch einen Ableger in den USA, aber in Europa entwickelt die unter anderem auch Rover. Und die durfte ich besuchen und durfte zuerst mal mit dem Chef sprechen, was da eigentlich geplant ist und was die so machen. Und habe erfahren, dass die nächstes Jahr tatsächlich mit Hilfe von Elon Musk, also die arbeiten mit Musk zusammen, mit Musks Weltraumfirma SpaceX, die nehmen nächstes Jahr diese Mondrover mit auf den Mond. Also Rover kommen auf den Mond, indem sie mit einer Rakete hochgeflogen werden. Von der trennt sich ein sogenannter Lander, sagt man, ab. Das ist dann nur noch ein kleiner Teil, sowas wie eine Kapsel. Die zielt auf den Mond, also die steuert auf den Mond zu und landet dann dort. Und in diesem Lander sind quasi die Luxemburger Mondrover enthalten. Die werden dort entladen und können erste Aufträge ausführen. Und die haben auch einen zweiten sehr, sehr prominenten Partner, nämlich die NASA. Die NASA hat dieses kleine Luxemburger Unternehmen damit beauftragt, ob sie denn bitte für die NASA Mondgestein, Mondproben, Mondstaub sammeln können und an die NASA verkaufen können. Und das ist tatsächlich ein Meilenstein in der Raumfahrt gewesen, denn das ist der erste Handel von Rohstoffen im Weltall aller Zeiten. Also es gab noch nie zwei Unternehmen, wo eines gesagt hat, bau mir doch mal bitte hier was ab und ich kaufe dir das dann ab. Also das ist das erste Mal, dass es so etwas jetzt gibt. Es ist eine neue Industrie, ein neues Wirtschaftssystem, was gerade im Weltall entsteht.
Ein bisschen ein historischer Moment. Aber jetzt, um es nochmal für mich klar zu machen, um es zu verstehen. Also man weiß ja ungefähr, NASA und SpaceX, die arbeiten ja bei verschiedenen Projekten auch zusammen. Also so wie ich es verstehe, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die NASA beauftragt ja auch SpaceX zum Beispiel, bitte fliegt uns dahin oder bitte uns baut uns eine Rakete, um das und das zu machen. Und da passiert das jetzt ähnlich und da haben die jetzt quasi nochmal jemand Dritten dann sozusagen ins Boot geholt.
In den USA, die NASA arbeitet wahnsinnig eng zusammen mit den ganz großen Playern. Was ich jetzt so in den Recherchen erfahren habe, liegt das auch daran, weil Musk und auch Jeff Bezos mit seinem Raumfahrtunternehmen relativ finanzstark sind. Klarerweise die zwei reichsten Menschen der Welt. Und daher arbeitet die NASA auch sehr, sehr stark mit denen zusammen. Diese Konstellation jetzt aus NASA, SpaceX und dem kleinen Luxemburg-Unternehmen iSpace, das ist quasi, die arbeiten mit beiden zusammen. Also die NASA gibt den Auftrag und SpaceX nimmt sie mit auf den Mond.
Quasi wie so der Taxifahrer mehr oder weniger, SpaceX.
Genau. Könnte man sich jetzt so vorstellen. SpaceX will aber jetzt in Zukunft auch nicht nur der Taxifahrer bleiben. Wenn man jetzt an die Vision von Elon Musk denkt, der plant eine permanente Besiedlung von Mond und Mars. Also im ersten Schritt Mond, er will Menschen dort dauerhaft Leben ermöglichen. Aber im ersten Schritt geht es mal darum, generell nochmal etwas besser den Mond zu erkunden, dort eine Siedlung aufzubauen. Und da spielen ganz, ganz viele Player eine gemeinsame Rolle.
Und einer davon waren die in Luxemburg, die du besucht hast.
Genau, und ich durfte die besuchen. Der Chef hat mir eben erklärt, ja, was geplant ist, und die bauen jetzt erstmals dort Rohstoffe ab und verkaufen die an die NASA. Und dann durfte ich ein Stockwerk tiefer, da haben die ihre Testhalle. Dann durfte ich einen Robotikingenieur treffen, das war Rick Montgomery, und der hat mir dann gezeigt, wie diese Rover funktionieren. Und ich durfte die tatsächlich einmal testfahren.
Ja?
Mir wurde davor gesagt, ja, du darfst ausnahmsweise mal unseren Rover fahren, und ich habe dann auch noch kurz gefragt, kann ich da nichts kaputt machen, weil nächstes Jahr fliegen die auf den Mond. Also die werden nächstes Jahr nach Florida geflogen und von dort aus geht's mit Elon Musks SpaceX zum Mond. Und die so, nein, du kannst da nichts kaputt machen, hier ist die Steuerung. Und
Ich wusste gerade, gibt es da nicht irgendwie auch eine Szene, glaube ich, bei Big Bang Theory, wo die mit dem Mondrover rumfahren und dass dann irgendwie was kaputt wird. Also ich habe höchsten Respekt davor, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Fernsteuerung in die Hand genommen hätte. Einfach aus Angst. Ihr glaubt vielleicht, dass ich nichts kaputt machen kann, aber wartet mal ab. Oder wie war es für dich?
Nachdem mir gesagt wurde, nein, mach nur, wir haben hier den Robotik-Ingenieur, der steht neben dir, da kann nichts passieren, tob dich aus. Danach habe ich mich gefreut, wie ein kleines Kind, was zum ersten Mal das ferngesteuerte Auto zu Weihnachten bekommen hat. Aber ich muss gestehen, also die haben eine hauseigene Mondlandschaft quasi nachgebaut, also haben da mit speziellen Materialien quasi probiert, die Mondoberfläche nachzubilden. Da waren Krater, da war Sand aufgeschüttet. Und dann wurde mir die Bedienung gegeben, das ist so etwas wie ein Tablet, und ich muss dann gestehen, ich dachte mir, es ist viel spektakulärer, wie ein Rover gesteuert wird, aber im Grunde genommen ist dieser Rover so gesteuert, der hat vier Kameras, eine nach vorne, eine nach links, eine nach rechts, eine nach hinten, du siehst quasi alles rund um den Rover und es ist mit einem Touchpad bedienbar, du klickst quasi auf dieser Map klickst du drauf, wo er hinfahren soll, dann richtet er sich aus und fährt dorthin. Also wenn du willst, fahr bitte nach vorne und ein bisschen nach rechts, dann klickst du einfach dahin, der übernimmt das und fährt dann dorthin. Was mich ein bisschen gewundert hat, diese Rover sind wahnsinnig, wahnsinnig langsam. Also die kriechen in einem Schneckentempo über diese Mondoberfläche, also für 2 Meter brauchen die eine knappe Minute. Und dann habe ich auch gefragt, warum sind die so dermaßen langsam? Ist das nicht, geht da nicht wahnsinnig viel Zeit drauf? Müssten solche Missionen nicht eigentlich auch immer etwas schneller ablaufen? Dann meinte er ja. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Grund, warum die so dermaßen langsam unterwegs sind. Und der Grund ist, die werden ja von der Erde aus gesteuert. Also da gibt es auch eine Art kleine Mission Control auf der Erde. Die sehen die Kameras des Rovers und steuern den. Allerdings hat man von der Erde zum Mond einen gewissen Zeitversatz. Er meinte ungefähr 7 Sekunden. Und wenn man jetzt über den Mond brettern würde mit einem Tempo und dann sieht man, oh, da kommt ein Krater, ich bremse mal, ist der Rover oben schon 7 Sekunden weiter und schon womöglich schon im Krater, und das ist ein Horrorszenario. Also ein Rover im Krater ist das Letzte, was sie wollen, wenn der auf dem Rücken liegt wie ein Käfer, und deshalb fährt man so langsam, dass du, egal was kommt, diese 7 Sekunden Versatz, dass das immer ausreicht, damit du noch reagieren kannst. Er hat gesagt, das ist wie beim Autofahren, man muss einfach am Mond vorausschauend fahren.
Man kann ja dann auch schlecht den ADAC rufen und sagen, könnt ihr uns bitte mal den Rover wieder aufstellen, weil da oben ist halt keiner. Gell? Das
ist doch nicht möglich. Die haben nur noch sich selbst, also es gibt mehrere Rover, die da unterwegs sein werden. Allerdings ein Szenario, wo Rover andere Rover bergen, das möchte man noch nicht ausprobieren. Also die sollen alle nochmal relativ sicher unterwegs sein.
Und die sollen natürlich auch bestenfalls andere Sachen machen, als sich selbst gegenseitig zu retten. Das macht ja dann natürlich auch mehr Sinn. Wie groß ist denn dieser Rover, den du da gefahren bist? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Das kann man sich tatsächlich, man kann den in die Hand nehmen. Das kann man sich vorstellen wie ein großes so ein großes ferngesteuertes Auto. Also ich würde jetzt mal behaupten, das sind ungefähr 40 Zentimeter, die das lang ist, und ich schätze mal 20 Zentimeter hoch. Also wie so ein großes ferngesteuertes Auto.
Aber der kann dann ja nicht so viele Rohstoffe abbauen, oder? Also ich meine, so ein kleines
Autochen. Das waren jetzt mal die ersten Modelle, die Modelle, die später mal wirklich das Wasser bergen sollen, die werden deutlich größer sein. Das waren jetzt auch mal in erster Linie so, also im ersten Schritt geht es darum, um Exploration, Erkunden. Also auch wirklich mal wissen, wo genau sind die meisten Mengen an Wasser. Und da sind noch nicht die Rover wirklich notwendig, die das dann bergen. Das sind andere, größere Rover. Aber die ersten Rover sind Explorationsrover, die wirklich einmal auskundschaften und kleine Proben nehmen. Man weiß, okay, hier haben wir Proben von dem genommen, also die können kleine Mengen bergen, aber sind noch nicht dazu da, um dann mal hunderte Liter Wasser zu bergen. Das sind andere.
Es klingt jetzt so ein bisschen so, also du bist jetzt mit dem gefahren, was ja eigentlich, kann man ja sagen, das ist ja nicht, also nicht nur das nächste Jahr ist ein historischer Moment, sondern das ist ja auch ein historischer Moment. Du bist garantiert der erste Galileo-Reporter, der einen Mondrover gesteuert hat, nehme ich mal an.
Wir waren auch das erste Fernsehteam, wurde mir gesagt.
Und da haben wir es wieder, das erste Fernsehteam. Aber es klingt ein bisschen so, jetzt hast du so gesagt, so, naja, der fährt eigentlich langsam und das ist eigentlich nur so ein Touchpad. Mhm. Das klingt, als ob du ein bisschen enttäuscht gewesen wärst.
Ja, also ich dachte mir, also ich habe jetzt auch noch nicht alle Kontrollbildschirme gehabt, die diese Mission Control hat. Die haben noch viel, viel mehr Daten über den Rover. Aber im Grunde steuert man Rover, indem man alle seine Kameras sieht und dann mittels, man bestimmt eine Position, er richtet sich aus und fährt dahin. So steuert sich im Grunde ein Rover. Ich finde es jetzt auch nicht, also es ist eigentlich auch nicht verkehrt, den so zu steuern. Das macht schon Sinn. Ich dachte mir nur, da gibt es deutlich komplexere Arten, wie sich diese Rover bewegen müssen. Aber diese Mission Control, die haben dann noch schon deutlich mehr Daten über diesen Rover und wissen noch mehr Bescheid, als ich jetzt auf meinem Touchpad hatte. Ich habe den halt gesteuert, aber es gibt noch deutlich mehr Daten, die da im Hintergrund quasi mitlaufen.
Man hat natürlich auch so ein Bild von den vielen Science-Fiction-Filmen und Serien, die man halt so sieht. Denkt man sich immer so, das ist alles so hochkomplex und wahnsinnig technisch und wahnsinnig wissenschaftlich. Da ist dann manchmal die Realität dann doch noch nicht so wie es die Science Fiction einem weiß machen will.
Wenn man das Produkt sieht, möchte man das meinen, aber trotzdem, allein in diesem Teil, allein in den Rädern stecken 11 Jahre Forschung und Entwicklung, und die sehen für mich aus wie Plastikräder, aber die sind 11 Jahre lang erforscht worden, damit die ganz genau an Mondgestein zurechtkommen und an den Kratern sich quasi hocharbeiten können. Ganz normale Räder würden das nicht schaffen. Das ist wahnsinnig komplex, sieht aber im ersten Blick immer relativ simpel aus.
Stimmt, da hast du mich gerade auf was gebracht. Man kann ja auch schlecht, sage ich mal, einen ganz normalen aufgepumpten Reifen nehmen, denn die Atmosphäre ändert sich ja schon allein vom Start hier auf der Erde, dann durch den luftleeren Raum zwischen Erde und Mond, zwischen wahrscheinlich sehr wenig Atmosphäre auf dem Mond die ganze Zeit. Da kann man ja schlecht irgendwas mit
genau, also Reifen, wie wir sie kennen, gibt es da oben nicht. Das ist ein ganz spezieller Stoff, wurde mir auch gesagt, das war eine Art Geheimnis, aus was der genau besteht, diese Räder. Es sah ein bisschen aus wie ein harter Kunststoff, und das war so eine Art ein kleines Schaufelprinzip. Also der schaufelt sich im Endeffekt vorwärts und gräbt sich so durch den Mondstaub.
Das sind dann immer so die Details, an die man einfach als Laie überhaupt nicht denkt und sich eigentlich denkt so, naja, was ist denn eigentlich so schwierig dran? Du hast vorhin schon kurz erzählt, das war nicht das Einzige, was du besucht hast, das einzige Unternehmen, sondern du hast noch mehr besucht.
Ich habe noch mehr besucht, ja, und zwar war ich noch in einem Innovationszentrum der Luxemburger, wo quasi auch Startups gefördert werden. Und da habe ich ein Startup getroffen, die tatsächlich daran forschen, dass im Weltall Pflanzen wachsen sollen. Denn eine Vision ist ja, oder die erste Vision, der erste große Schritt ist, auf dem Mond eine Siedlung zu errichten. Da sollen ungefähr 4 bis 6 Astronauten permanent vor Ort sein und verschiedene Missionen durchführen. Und klarerweise brauchen Astronauten auch Essen. Und da ist auch die Wissenschaft gerade sehr dahinter, dass man eben probiert, mit den vorhandenen Ressourcen auf dem Mond Nahrung anzubauen. Und da habe ich eine Firma getroffen, da war eine Wissenschaftlerin, die hat sich da mit mir getroffen in ihrem Labor und hat mir erzählt, dass es tatsächlich möglich ist, Pflanzen im Weltall wachsen zu lassen. Für mich war das sehr Science Fiction. Ich habe sofort an den Marsianer gedacht, der da oben Kartoffeln anbaut mit allem, was er hat. Genau, der Film, einer der bekanntesten Weltraumfilme. Und dann habe ich die auch gefragt, ja, das ist doch alles Science Fiction. Und sie meinte, nein, das ist kein Filmmythos. Das ist tatsächlich möglich. Und zwar ist das Zauberwort ist der Mondstaub vor Ort. Dieser Mondstaub, den kann man tatsächlich nutzen, um Pflanzen anzubauen. Man muss ein bisschen tricksen.
Okay.
Genau, man muss ein bisschen tricksen und zwar muss man ihn vermischen. Da hat dieses Startup sehr, sehr lange daran geforscht, was für einen Mix man kreieren muss, damit Mondstaub fruchtbar wird. Und dann ist dieses Startup draufgekommen, Man muss Organismen nehmen, die schon hier auf der Erde sehr, sehr extremen Bedingungen standhalten können. Und das waren jetzt bei ihnen waren das spezielle Algen und Bakterien, die auch schon auf der Erde harten Bedingungen standhalten können. Und die hat man quasi vermischt mit diesem Mondstaub und hat jetzt in ersten Versuchen schon nachgewiesen, dass Nutzpflanzen aus diesem Mondstaub wachsen können. Das soll dann natürlich in der Mondstation selber stattfinden. Also die brauchen immer noch eine Atmosphäre. Vorteil, wenn du in so einer Mondstation bist, ist, Pflanzen brauchen ja auch gewisse Gase. Also die Gase, die der Mensch ausatmet in so einer Mondstation, die dienen dann wieder der Pflanze als Input, um zu wachsen, um Photosynthese zu betreiben. Und so soll in einem ersten Schritt, ich habe natürlich gefragt, was für Obst und Gemüse ist denn so im Fokus?
Ja.
Und das, woran oder Sie meinen, am ehesten werden die Astronauten als erste Essen, was die Astronauten oben ernten werden, werden vermutlich Tomaten sein. Tomaten sind dafür ganz, ganz gut geeignet und auch in einem zweiten Schritt oder parallel auch Salate. Also Tomaten und Salate haben nicht so spezielle Bedingungen, die kommen relativ gut zurecht mit der Atmosphäre da oben. Die haben bei den Versuchen mit Mondstaub offensichtlich ganz gut funktioniert. Sie hat auch gesagt, die Gewächse sollte man eher kleiner halten. Also die hat auch gesagt, ein Apfelbaum ist noch wird noch sehr, sehr lange dauern. Aber der dauert schon bei uns lange. Also Tomaten und Salate ist tatsächlich so der Plan, dass das so das Gemüse ist, was die Astronauten dort oben in dieser Siedlung mal haben sollen.
Aber es ist lustig, dass du das auch nochmal ansprichst. Ein anderer Kollege von uns hat tatsächlich was ganz Ähnliches mal erlebt. Matthias Gonser war in der Antarktis und hat da eine Forschungsstation besucht, wo auch genau Tomaten angepflanzt werden, um eben herauszufinden, ob man das eventuell bei Mondsiedlungen da eben anbauen könnte. Also da scheint sich tatsächlich ein Kreis bei uns zu schließen und es bestätigt einfach nur, dass da die Wissenschaft gut zusammenarbeitet. Also ganz spannend.
Genau, es sind immer die Extrembedingungen, die man sucht, wie die Antarktis auch eine extreme Umgebung, wo man dann eben probiert, dort zu untersuchen, welche Pflanzen halten extreme Bedingungen am ehesten statt.
Jetzt sind wir aber quasi, wenn wir jetzt nochmal sagen, Rohstoffe aus dem Weltall, jetzt sind wir ja noch sehr bei, sage ich mal, Wasser und Mondstaub. Ja. Das ist ja eher das, wo man sagt, das dient ja dann so der Versorgung von den zukünftigen Astronauten oder Siedlern oder wie immer man es nennen will. Ich dachte, dass das eher in eine andere Richtung geht, wenn es
genau
um Rohstoffe geht.
Es geht auch. Es geht auch tatsächlich in eine andere Richtung. Die Wasser- und Mondstaub sind quasi der erste Schritt, um mal so eine Mondsiedlung zu ermöglichen. Und die Vision ist dann eben von dieser Mondsiedlung aus weitere Weltraummissionen zu starten. Und da habe ich auch gefragt, warum macht man das vom Mond? Also warum kann man das nicht von der Erde machen? Das hat auch einen relativ naheliegenden Grund. Der Mond hat eine deutlich geringere Schwerkraft, also hat nur ein Sechstel ungefähr von der Erde. Sprich, man kann vom Mond viel effizienter aus starten, weil der meiste Treibstoff geht natürlich beim Start drauf. Danach schwebt das Raumschiff quasi durchs All. Und wenn du nur ein Sechstel von dieser Schwerkraft hast, kannst du viel effizienter starten. Du verbrauchst viel weniger Treibstoff, du kommst viel weiter. Das heißt, der Mond soll sowas wie eine Art Boxenstopp sein, kann man sagen. Da wird von der Erde hingeflogen, Mond wird wieder aufgetankt und dann geht's weiter. Und dann ist tatsächlich ein langfristiges Ziel, sind Asteroiden. Und da gibt's vor allem, also im Bereich, wo der Mensch momentan Zugänge findet, das sind die sogenannten erdnahen Asteroiden, gibt's zwischen 10.000 und 13.000 ungefähr. Mhm. Und die enthalten eben Stoffe, genauer gesagt Metalle, die für die Menschheit interessant ist. Und zwar sind das tatsächlich zwei Metalle, die wir alle kennen. Es ist einmal Gold, also Asteroiden enthalten teilweise Gold, nicht
okay,
alle.
Okay.
Gibt ganz viele verschiedene Arten von Asteroiden, aber eine Art von Asteroiden, die etwas seltener ist, die enthält Gold und tatsächlich auch Platin. Und man weiß noch nicht 100%ig, wie die ganz, ganz genaue Zusammensetzung dieser Asteroiden ist, also wie viel von was enthalten ist. Aber Astrophysiker schätzen, dass die Rohstoffe im All, also in den Asteroiden, einen Marktwert auf der Erde von rund 250 Billionen Dollar hätten. Jetzt mal nur zur Einordnung.
Wow, okay.
Eine Billion sind 1.000 Milliarden. Also wenn,
und wie viele Fußballfelder?
wenn Elon Musk und Jeff Bezos ihr Vermögen zusammenlegen würden und man würde das verdoppeln, wäre man immer noch nicht auf einer Billion. Dann wäre man knapp unter einer Billion. Und ungefähr 250 Billionen von diesen Rohstoffen schlummern quasi im All. Und das lockt natürlich auch ganz, ganz viele, viele große Investoren an. Und deshalb sind sich Astrophysiker auch sehr, sehr einig. Der erste Billionär auf der Welt wird der oder diejenige sein, dem oder der es gelingt, erstmals erfolgreich Asteroiden abzubauen und diese Rohstoffe auch wieder zurück zur Erde zu transportieren. Da hört man immer so zwischen 15 und 30 Jahren ist so der Zeitraum, wo das wirklich mal klappen sollte, weil damit das möglich ist, müssen davon auch ganz, ganz viele Bedingungen geschaffen werden. Da muss das Monddorf wirklich komplett stehen. Da muss am Mond eine Industrie sein, die das ermöglicht. Also das ist wirklich so der langfristige Schritt von Space Mining. Das ist der kommerzielle Schritt. Den verfolgen nicht alle. Den verfolgen vor allem die privaten Firmen.
Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, als du das angesprochen hast, welchen Wert man da auch schätzt, bekam das plötzlich für mich eine ganz andere, sage ich mal, Tonalität. Auf einmal ging es um Geld. Und das war irgendwie so, wo ich bis dato vorher immer dachte, so, naja, wir machen irgendwie da als Menschheit einen Schritt weiter in der Wissenschaft und entwickeln uns weiter. Und plötzlich kommt so dieses Argument so, da ist aber auch richtig viel Geld und damit kann niemand richtig viel Geld machen. Da bekommt es irgendwie auf einmal so ein Geschmäckle, könnte man fast sagen.
Bekommt es? Das dachte ich mir auch. Und da muss man auch wirklich knallhart unterscheiden, wer da die Players sind, die quasi beim Run ins All so mitspielen. Das sind nämlich einerseits die privaten Firmen wie die SpaceX von Elon Musk oder Blue Origin von Jeff Bezos. Es gibt noch ein paar weitere. Und die haben tatsächlich in einem langen, also längerfristig wollen die natürlich auch Geld daraus machen. Währenddessen, ich habe die ESA getroffen in den Niederlanden, da haben sie ihren Technologiestandort und da habe ich den Strategiedirektor der ESA interviewt und habe ihm auch diese Frage gestellt. Und der quasi distanziert sich von dieser kommerziellen Nutzung des Alls natürlich ganz klar, sondern für die ESA geht es darum, es geht um zwei Dinge, den der nationalen Agenturen oder den supranationalen Agenturen. Also die ESA ist ein Zusammenschluss aus 20 Mitgliedstaaten Europas. Denen geht es einerseits darum, dass wir unsere Weltraumanwendungen verbessern können und noch effizienter gestalten. Davon sollen wir alle profitieren, weil im Endeffekt sind wir sehr, sehr abhängig von den Weltraumanwendungen. Also es ist die Navigation, kein GPS würde funktionieren. Stimmt. Oder das Weltall. Es ist die Kommunikation, jede SMS, die wir verschicken oder jeder Anruf funktioniert über Satelliten. Es ist die ganze Klimaforschung. Also wir sind wahnsinnig abhängig vom Weltall. Und wenn wir im All besser voranschreiten mit Technik und Innovationen, werden auch diese Anwendungen besser. Davon sollen wir mal alle profitieren. Und die zweite Frage ist tatsächlich eine etwas überirdische Frage, die ESA auch erforschen will. Und zwar ist das diese Frage, gibt es denn noch Leben im All? Und um dieser Frage etwas näher zu kommen, müssen wir natürlich immer weiter das Weltall erkunden. Und da ist jetzt mal im ersten Schritt der Mars im Fokus. Und zum Mars kommt man nur, wenn man auf dem Mond Space Mining betreibt und dort eine Siedlung hat. Sonst kommt man nicht auf den Mars. Und man möchte den Mars noch etwas genauer untersuchen, um festzustellen, ob es dort dann überhaupt Leben gibt.
Es hängt genau, da, es hört sich an, alles wie ein Kreis. Es hängt alles dann irgendwie für die Wissenschaftler auch wieder zusammen. Ich finde es auch ganz spannend, irgendwie, dass du vorhin gesagt hast, klar, dieser Widerspruch da natürlich ein bisschen zwischen Wirtschaft und Forschung, den man, sage ich mal, jetzt ja nicht nur im Allbereich erlebt, sondern überall, in allen Lebensbereichen wahrscheinlich, wo man natürlich sagt, okay, die Forschung hat ein höheres Ziel, hat aber meist das Problem, dass sie das Geld nicht dazu hat, um das alles zu finanzieren. Und dann kommen natürlich die Wirtschaft, die sagt so, ja, wir machen schon mit, aber möchten dann früher oder später auch Gewinn damit machen.
Ja, genau so ist es. Deshalb arbeitet Forschung und Industrie zusammen. Das sieht man bei uns in Europa mit Luxemburg und der ESA zum Beispiel. Das sieht man in Amerika mit der NASA und SpaceX oder Blue Origin. Die arbeiten da sehr stark zusammen, weil auch die Forschung von Geldgebern einfach abhängig ist.
Jetzt finde ich noch eine Sache ganz spannend, Jakob. Wir bekommen ja durch unseren Job auch immer, sage ich mal, so einen direkten Kontakt zu den einzelnen Menschen. Und du hast ja erzählt, du warst ja auch in Luxemburg, dann auch bei der ESA in den Niederlanden. Und neben den Informationen, die man da von den Leuten bekommt und die man da erzählt bekommt, bekommen ja auch immer so einen persönlichen Eindruck, wie es dort, was für eine Atmosphäre dort herrscht, wie das ist und wie weit das alles ist. Was war das so dein ganz persönlicher Eindruck von diesen Besuchen?
Also ich dachte anfangs auch, wenn ich dorthin komme, das wird alles noch sehr, da wird sehr viel da wird sehr viel Zukunftsmusik mir vorgespielt und da wird gesagt, ja, das wird vielleicht irgendwann mal, wir hoffen mal. Und dann habe ich aber gemerkt, sehr, sehr schnell, nachdem ich diese Menschen dort getroffen habe, da hofft niemand und glaubt niemand, sondern die sind sich alle zu 100% sicher, dass das passieren wird, woran die gerade forschen. Okay. Da hat keiner Zweifel daran, dass es eine Siedlung auf dem Mond gibt. Die sind sich alle zu 100% sicher. Einer der Menschen, die ich getroffen habe, hat mir gesagt, er freut sich schon drauf, seine Rente auf dem Mond zu verbringen und dort die Aussicht zu genießen. Und der hat das ernst gemeint. Das war tatsächlich kein Witz von ihm. Der hat gesagt, das wird so sein. Und ich habe auch einfach bei den Menschen bemerkt, das ist, also ich habe selten bei einem Beitrag ein so starkes Funkeln in den Augen der Menschen gesehen, die wissen einfach, das, woran die arbeiten, das wird zukünftig das Leben von uns allen prägen und es ist etwas so Überirdisches, wenn man daran arbeitet, quasi eine Siedlung auf dem Mond zu bauen. Das kann man jetzt mit vielen Jobs auf der Erde nicht vergleichen. Woran die Menschen dort arbeiten, das hat irgendwie, ich finde, das ist nochmal über allem, was wir hier so auf der Erde machen, weil die machen einfach etwas, was auf einem anderen Planeten stattfindet. Und das fand ich so wahnsinnig faszinierend und die sind alle felsenfest davon überzeugt und die haben auch wirklich eine Leidenschaft und eine Passion für das, was sie tun. Das habe ich so noch wirklich selten erlebt. Egal, ob das jetzt einer, den wir getroffen haben, der will Solarpaneele auf dem Mond bauen, direkt auf dem Mond, um dort den Mond mit Strom zu versorgen. Und der ist gerade einmal 29 Jahre alt, hat schon dieses Unternehmen gegründet und in ein, zwei Jahren wird er dort oben laut ihm schon die Paneele errichten und den Mond mit Strom versorgen. Und der ist 29 und ich habe noch nie einen Menschen so felsenfest davon überzeugt gesehen, dass er gesagt hat, ja, wir werden das tun, es wird passieren. Zu 100%. Das war für mich nach den Dreharbeiten echt nochmal so, wow, okay, diese Menschen, das sind auch keine Freaks oder Spinner, die meinen das wirklich ernst und die Forschung, die auf der Erde vorantreiben, das ist schon relativ weit und relativ konkret und die Pläne, die haben, das macht alles Sinn und wer da alle beteiligt ist, also die reichsten Menschen, die größten Weltraumagenturen, das sind auch viele kluge Köpfe, muss man einfach sagen, die daran arbeiten. Also ich war vor meinem Beitrag, hatte ich größere Zweifel und jetzt nach den Dreharbeiten habe ich diese Zweifel eigentlich nicht mehr, dass das einmal alles so passieren wird.
Und glaubst du, dass wir die Möglichkeit haben werden, schon unsere Rente auf dem Mond zu verbringen? Haben sie dich überzeugt?
Ich glaube tatsächlich, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Standard sein wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass quasi kurze Aufenthalte auf dem Mond, dass die schon möglich sein werden, dass wir das noch erleben können. Zwar wahrscheinlich wird das nötige Kleingeld kosten, aber zweites großes Thema Weltraumtourismus schreitet ja auch gerade parallel dazu sehr stark voran. Ich würde es mal nicht abschreiben, dass wir auch mal vielleicht im All sein werden.
Aber die viel entscheidende Frage ist doch, will man es? Würdest du es machen?
Ich würde es tatsächlich tun, ja. Ich glaube, das wäre ein Erlebnis, einmal die Erde von oben sehen. Ich glaube, das ist etwas, das vergisst man ein Leben lang nicht. Ich glaube, man hat dann einfach einen anderen Blickwinkel auf unsere Erde. Man sieht vielleicht, wie klein wir sind, dass wir ein ganz, ganz kleiner Bestandteil in diesem riesigen Weltall sind. Also ich glaube, das ist einfach eine Erfahrung. Und wenn man noch liest und Interviews sich anhört von den Astronauten, die davon berichten, wie sie das erste Mal die Erde gesehen haben, da haben viele gesagt, das war das intensivste Ereignis ihres Lebens. Also ich würde, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte und das Geld dazu habe, würde ich das, glaube ich, nutzen.
Respekt. Da unterscheiden wir uns. Ich würde mich das nicht trauen. Ich glaube, ich bin da zu sehr Schisser, um das zu machen, und bin eigentlich ganz froh, hier auf der Erde zu sein, finde es auch hier ganz schön. Nein, ich würde mich nicht trauen, aber mir gehen auch gar nicht solche Gedanken durch den Kopf, was man machen könnte, wenn die Rohstoffe auf dem Planeten knapp werden. Daher, Jakob, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Erzählungen. Es war super spannend und ganz, ganz eine spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Danke dir.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.